SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute unter anderem: Russland zerstört die ukrainische Stromversorgung, für das Land wird die Lage immer schwieriger. Der Schuldenschnitt für die rheinland-pfälzischen Kommunen, eine umfassende SWR-Recherche, bietet ein Bild, wie dieser Schuldenschnitt aussieht. Und fast 400.000 Kita-Plätze fehlen nächstes Jahr laut einer Studie. Was tun? Fragen an einen Experten vom Deutschen Jugendinstitut. Zu unserem ersten Thema. Die Lage in der Ukraine ist deutlich schwieriger geworden, seit Russland verstärkt Ziele im Land aus der Luft angreift, unter anderem mit sogenannten Kamikaze-Drohnen, die vom Iran geliefert worden sein sollen. Wie prekär die Lage ist, zeigt sich unter anderem daran, dass Bundespräsident Steinmeier einen für heute geplanten Besuch in Kiew aus Sicherheitsgründen absagen musste. Das Präsidialamt hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Demnach haben deutsche Sicherheitsbehörden, Bundesinnenministerium und Außenministerium von der Reise abgeraten. Sie soll nachgeholt werden. In der Ukraine wird unterdessen die Stromversorgung wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur eingeschränkt. Aus Kiew berichtet Bernd Muschborowska.
Präsident Selenskyj rief die Bevölkerung zu Verständnis und Mithilfe auf. Es sei notwendig, den Stromverbrauch tagsüber zu minimieren. Andernfalls müsse mit vorübergehenden Stromausfällen gerechnet werden. Die Regionalverwaltungen werden noch die Details bekannt geben, aber generell gilt, ab 7 Uhr morgens müssen alle beim Stromverbrauch sehr zurückhaltend sein. Bitte schalten Sie elektrische Geräte, die nicht unbedingt notwendig sind, nicht an. Vor allem solche mit großem Stromverbrauch. Das Versorgungsunternehmen Ukrenergo schloss nicht aus, dass mit Einbruch der Kälte weitere Einschränkungen notwendig werden könnten. Grund für die Stromabschaltungen und Einschränkungen seien die russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur des Landes. Innerhalb von 24 Stunden sind 3 Energieanlagen durch den Feind zerstört worden. Wir werden natürlich alles tun, um die Kapazitäten für die Stromversorgung wieder aufzubauen, aber das kann dauern. Deshalb müssen wir alle gemeinsam Anstrengungen dafür unternehmen. Sogar ganz im Westen der Ukraine, in der Nähe von Lviv, ist ein Heizkraftwerk von russischen Raketen getroffen worden. Auch die Gouverneurin von Ivano-Frankivsk, Svetlana Onischtschuk, rief zu sorgsamem Umgang mit dem Energieverbrauch auf. Das Burschtin-Heizkraftwerk wurde getroffen. Ein Feuer ist ausgebrochen, es gab aber keine Opfer. Aber wir müssen jetzt den Stromverbrauch reduzieren. Je sparsamer wir sind, desto stabiler wird das Netz sein. In zahlreichen Städten und Regionen ist die Versorgung mit Strom, Heizung und Wasser schon seit Tagen, mancherorts schon seit Wochen eingeschränkt. Bernd Muschborowska, Kiew.
Mehr als 1000 Kilometer weiter westlich in Berlin ging es heute Vormittag im Bundestag um die direkten Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für die Bundesrepublik, die explodierenden Energiepreise und wie sie für die Bevölkerung hierzulande abgefangen werden können. Den Auftakt machte der Kanzler mit einer Regierungserklärung. Martin Polanski berichtet.
Rund 30 Minuten spricht der Bundeskanzler über den Krieg in der Ukraine, darüber, dass Russlands Präsident Putin Hunger und Energie als Waffen einsetze und dass die Bundesregierung und die EU nicht zuletzt durch Gas- und Strompreisbremsen dafür sorgen würden, gemeinsam gut durch den Winter zu kommen.
Unser Land steht zusammen, Europa steht zusammen und zeigt Solidarität untereinander und mit der Ukraine. Unsere weltweiten Allianzen sind stark und lebendig wie nie. Putin wird seine Kriegsziele nicht erreichen.
Scholz versucht, sich in der Rolle zu zeigen, die er sich selbst am liebsten zuschreibt. Ein Kanzler, der ernsthaft, unaufgeregt und pragmatisch den Bewährungsproben begegnet. Etwa durch weitere Unterstützung für die Ukraine, auch mit Waffen, zusammen mit den westlichen Partnern. Durch die Ausbildung von 5000 ukrainischen Soldaten, dazu durch den 200 Milliarden Euro Abwehrschirm gegen wirtschaftliche Verwerfungen hierzulande. Oppositionsführer Friedrich Merz spricht anschließend ebenfalls von einer Bewährungsprobe für Deutschland und Europa. Der gerne mal polemische CDU-Chef tritt eher gedämpft auf, keine bissige Fundamentalopposition angesichts der Krise. Dafür aber Kritik im Detail. Merz beklagt deutsche Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen und auch, dass die genauen Details der Strom- und Gaspreisbremsen weiter unklar seien. Zudem gäbe es zu viel Streit innerhalb der Koalition.
Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten und mit am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der privaten Haushalte und der Unternehmen.
Ganz anders AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla. Er hält den Kurs der Bundesregierung in Reaktion auf den russischen Krieg in der Ukraine grundsätzlich für falsch. Deutschland schade mit den Sanktionen sich selbst, betreibe den eigenen Niedergang und führe einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.
Beenden Sie Ihre wertegeleitete Sanktionspolitik und stoppen Sie die Waffenlieferung an die Ukraine. Helfen Sie, den Krieg in Europa durch Verhandlungen zu beenden und hören Sie auf. Moral- und Sittenpolizei. Hören Sie auf, Moral- und Sittenpolizei auf der ganzen Welt zu spielen.
Auch die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, kritisiert die Sanktionen. Nicht Waffenlieferungen, sondern Diplomatie würden helfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Alles in allem eine ernsthafte Debatte angesichts der vielschichtigen Krise.
Martin Polanski, soweit also die Regierungserklärung von Kanzler Scholz und die anschließende Debatte, die die Opposition für Angriffe auf die Ampelkoalition und deren Energiepolitik nutzte, eine Art Generalabrechnung. Im Anschluss daran steht wieder die Sachpolitik im Vordergrund. Es geht um weitere Entlastungen, um die hohen Energiepreise bewältigen zu können. Dazu aus Berlin, Effi Seibert.
Auf der Tagesordnung stehen ein Heizkostenzuschuss für Bedürftige und die Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner. Der Sozialverband VdK findet, dass noch mehr Menschen diese 300 Euro bekommen sollten. Verbandschefin Verena Bentele meint, dass auch pflegende Angehörige und Empfänger von Krankengeld so unterstützt werden sollten. Außerdem bekämen immer weniger Leute Wohngeld. Das ist aber Voraussetzung, um den einmaligen Heizkostenzuschuss zu erhalten, so Bentele. Sie empfiehlt, wer seine Heizkosten nicht bezahlen könne, solle im Oktober Wohngeld beantragen, um den Zuschuss bekommen zu können. Die Bundesregierung plant, den Zuschuss zu gewähren, wenn man in diesem Jahr zwischen September und Dezember mindestens einen Monat lang wohngeldberechtigt ist.
Der Bericht von Effi Seibert. Kanzler Scholz wird die Bundestagsberatungen am Nachmittag allerdings nicht mehr persönlich verfolgen. Er macht sich auf den Weg nach Brüssel, wo um 15 Uhr ein EU-Gipfel mit dem Schwerpunkt Energiepolitik beginnt. Bevor es in großer Runde so richtig losgeht, setzen sich erst einmal Scholz und der französische Staatspräsident Macron zusammen. Stefan Überbach, unser Korrespondent in Brüssel, worum wird es denn da gehen?
Ja, zunächst mal soll es wohl darum gehen, den Eindruck zu zerstreuen, dass es zwischen Deutschland und Frankreich gerade ziemlich knirscht. Diesen Eindruck gibt es nämlich unter anderem deshalb, weil das für die nächste Woche geplante deutsch-französische Ministertreffen kurzfristig abgesagt und verschoben worden ist. Offiziell, weil in Deutschland Herbstferien sind und ein paar Minister Urlaub machen. Aber es gibt ein paar Punkte, bei denen sich Paris und Berlin gerade nicht sehr einig sind. Beim Thema Energie zum Beispiel, beim Thema Gaspreisdeckel, ja oder nein, bei der neuen Pipeline von Spanien nach Nordeuropa, die Frankreich nicht möchte. Auch in der Rüstungspolitik gibt es nach allem, was wir so hören, unterschiedliche Meinungen. Für Scholz und für Macron gäbe es da heute schon einiges zu besprechen, wobei man dazu sagen muss, dass solche bilateralen Treffen kurz vor einem europäischen Gipfel tatsächlich nicht sehr ungewöhnlich sind.
Das zentrale Thema des ganzen Gipfels ist die Energieversorgung, die Energiepolitik, Stichworte Gaspreisdeckel und gemeinsamer Einkauf von Gas. Wie stehen denn die Chancen, dass es zu einer Einigung kommt?
Beim gemeinsamen Gaseinkauf gut, beim Preisdeckel nicht so gut. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Da gibt es den Vorschlag, dass die EU-Länder zumindest einen Teil von dem Gas, das sie brauchen oder verbrauchen, zusammen einkaufen, nämlich 15% der Kapazität ihrer jeweiligen Speicher. Die EU soll also mit ihrer geballten Marktmacht im Rücken bei den Lieferländern versuchen, bessere Preise rauszuhandeln. Dafür gibt es eine große Mehrheit. Auch Deutschland findet diese Idee inzwischen gut. Allerdings ist die Frage, wie viel an Rabatt am Ende wirklich rauskommen kann. Es geht ja nur in Anführungsstrichen um 15% des Gasbedarfs. Das wäre also erstmal ein Einstieg. Punkt 2, der Preisdeckel, eine echte Obergrenze für den Großhandel auf den Gasmärkten, für alle Importe, die nach Europa kommen, so wie das die Mehrheit der EU-Länder eigentlich möchte. So einen Deckel wird es nicht geben, weil vor allem Deutschland und die Niederlande befürchten, dass dadurch die Versorgungssicherheit in Gefahr gerät. Das wird jetzt bei diesem Gipfel über eine Art Notfallmechanismus geredet. Übergangsweise und für eine befristete Zeit können Obergrenzen preislicher Art festgesetzt werden, wenn es auf den Großhandelsmärkten wieder extreme Schwankungen geben sollte. Das wäre so eine Art Preisdeckel-Light, so steht es im Entwurf für die Abschlusserklärung, die ich gerade auf dem Tisch habe. Aber viel mehr an konkreten Ergebnissen ist wohl im Moment nicht drin.
Ist denn das Thema Doppelwumms, die 200 Milliarden von Olaf Scholz, jetzt vom Tisch oder wird sich Scholz da noch einiges anhören müssen? Viele EU-Länder waren ja nicht unbedingt begeistert davon.
Das ist auch nach wie vor so. Deutschland muss sich nach wie vor auf kritische Worte gefasst machen. Andere Staaten können sich so ein Hilfspaket eben nicht leisten. Dieser sogenannte Doppelwumms, diese 200 Milliarden Euro an Entlastung, das kommt anderswo nicht gut an, auch weil die Bundesregierung das vorher wohl nicht abgesprochen hat, auch nicht mit dem sonst so engen Partner Frankreich. Es gibt auch nach wie vor den Verdacht, dass sich ausgerechnet das reiche Deutschland einen Vorteil verschaffen will für seine Unternehmen. Die Bundesregierung sieht es natürlich ganz anders und hat schon mal vorrechnen lassen, dass diese 200 Milliarden Euro ja für 3 Jahre gedacht sind und dass Deutschland damit bei den Energiehilfen durchaus im europäischen Durchschnitt liegt, vielleicht im oberen Drittel. Aber der Ärger bei den anderen, der ist noch längst nicht verraucht.
Letztlich könnte ja die deutsche Seite auch sagen, wir sind der größte Nettozahler ohne uns, ohne unsere Wirtschaftskraft. Und der Tatsache, dass es in Deutschland möglichst geregelt weiterläuft, ist es auch finanziell in Europa nicht so optimal.
Naja, das hat Olaf Scholz ja so in der Art tatsächlich auch schon gesagt. Und ob das so geschickt war, da gehen die Meinungen auch auseinander. Klar ist, dass auf Deutschland eben immer besonders genau geguckt wird. Es gibt heute zum Beispiel aktuell einen großen Artikel im Newsletter von Politico. Der wird in Brüssel sehr, sehr viel gelesen. Und da wird der Bundesregierung und der deutschen Politik im Allgemeinen vorgeworfen, dass da viel zu provinziell gedacht wird, dass im Zweifel Landtagswahlen in Niedersachsen wichtiger sind als die großen Krisen in Europa und dass von Deutschland, vom Bundeskanzler in Europa Führung erwartet wird. Aber stattdessen würden die Deutschen immer nur auf der Bremse stehen, zum Beispiel beim Gaspreisdeckel oder bei der Diskussion über ein neues schuldenfinanziertes Investitionsprogramm, mit der Energiekrise fertig zu werden. Also das ist kein besonders schmeichelhaftes Bild, das da gerade von Deutschland gezeichnet wird. Das heißt sogar in einer Überschrift, Europa hat ein Deutschland-Problem.
Zweitägiger EU-Gipfel in Brüssel, Informationen von unserem Korrespondenten Stefan Überbach. SWR 2 aktuell, es ist 12:17 Uhr, Themenwechsel. Kaputte Straßen, marode Brücken, runtergekommene Schwimmbäder. Die finanzielle Lage vieler Kommunen in Rheinland-Pfalz ist verheerend. Das liegt auch an den hohen Schuldenbergen. Die Landesregierung plant deshalb, den Kommunen insgesamt rund 3 Milliarden Euro ihrer Kredite abzunehmen. Mit welcher Entschuldung die 24 Kreise und 2 kreisfreien Städte rechnen dürfen, ist schon bekannt. Der SWR hat jetzt erstmals für alle rund 2500 Kommunen recherchiert, mit welcher Entschuldung sie rechnen können. Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz, Sie haben den Überblick über alle rund 2500 Städte, Kreise und Gemeinden im Land. Wer kann sich denn am meisten freuen?
Größter Gewinner des geplanten Entschuldungsprogramms der Landesregierung ist das kleine Dorf Gräfendrohn im Hunsrück. In dem beschaulichen 100-Seelen-Ort übernimmt das Land 93% der Kassenkredite. Danach geht es weiter mit Bad Bertrich nahe der Mosel. In dem Kurort plant das Land 92% der Kredite zu übernehmen. Ja, und unter den Verbandsgemeinden profitiert Thalfang am Erbeskopf am stärksten. In der Hunsrück-Kommune plant das Land 85% der Kredite zu übernehmen.
Das sind riesige Zahlen. Kriegen die Menschen in diesen Gemeinden das denn auch zu spüren, wenn ihre Kommunen so stark entschuldet werden?
Ja, das ist die bittere Pille des Ganzen. Die Bürger werden das kurzfristig kaum spüren. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir als Privatleute einen Kredit aufnehmen, dann müssen wir den in der Regel monatlich zurückzahlen. Und wenn uns jemand einen Teil des Kredits abnimmt, dann sinken die Rückzahlungsraten und wir haben mehr Geld in der Tasche. Bei den Kommunen ist das aber nicht so. Die müssen ihre Kredite erst am Ende der Laufzeit zurückzahlen und das ist oft erst in 10, 20 oder 30 Jahren der Fall. Bis dahin müssen die nur Zinsen zahlen und die sind wegen des Niedrigzinsniveaus sehr gering. Bedeutet, durch die Teilentschuldung sparen die Kommunen nur einen ganz kleinen Betrag an Zinsen und der dürfte in den meisten Fällen nicht ausreichen, um runtergekommene Schwimmbäder, kaputte Straßen oder marode Brücken zu sanieren.
Gibt's ein Beispiel dafür?
Nehmen wir mal die Stadt Pirmasens, die meistverschuldete Stadt Deutschlands. Das Land übernimmt dort rund 84% der Kredite, also rund 284 Millionen Euro. Und das Finanzministerium hat ausgerechnet, Pirmasens spart durch diese Entschuldung pro Jahr Zinsen von rund 800.000 Euro. Das heißt, die Stadt hat also 800.000 Euro pro Jahr mehr in der Tasche. Aber wenn man überlegt, dass Pirmasens laut Oberbürgermeister in diesem Jahr Ausgaben von fast 172 Millionen Euro hat, dann sind diese 800.000 bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein.
Aber wenn die Bürger nichts spüren, bringt doch auch die Entschuldung nichts.
Das kann man so nicht sagen. Die Bürger merken es halt kurzfristig nicht. Mittel- bis langfristig spüren die Bürger das schon. Nämlich dann, wenn die Kredite zurückgezahlt werden müssen, dann können die Kommunen dieses Geld, zumindest zum Teil, wieder für Investitionen ausgeben. Und dadurch, dass die Kommunen jetzt entschuldet werden, steigt ihre Kreditwürdigkeit. Das heißt, sie haben die Chance auf bessere Konditionen, wenn sie Kredite zum Beispiel für die Sanierung von Brücken, Straßen oder Schwimmbädern aufnehmen müssen.
Wie die Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ablaufen wird, das waren Informationen von Gernot Ludwig aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz. Die Gesellschaft ist im Wandel, neue Lebens- und neue Arbeitszeitmodelle entstehen. Die Rahmenbedingungen können da oft nur schwer oder eben nicht Schritt halten bzw. angepasst werden. Auch wenn manche Dinge vorhersehbar sind, weil sie einen langen Vorlauf haben. Ein Beispiel dafür ist die frühkindliche Versorgung in Kitas. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen im kommenden Jahr in Deutschland Hunderttausende Kita-Plätze. Thomas Wöstmann berichtet.
Eine Kindertagesstätte in Bielefeld. So gegen 8 wird es richtig voll. Und das wird auch so bleiben. Für 6 freie Plätze im Sommer haben sich bereits 41 Eltern beworben, um ihre Kinder unterzubringen. Die Nachfrage steigt seit Jahren. In Deutschland werden nächstes Jahr immer noch fast 400.000 Kita-Plätze fehlen, erklärt Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh.
Es ist tatsächlich so, dass Politik in den letzten Jahren viel gemacht hat und der Ausbau auch stattgefunden hat. Aber der Bedarf steigt immer weiter, weil heute Eltern eigentlich immer berufstätig sein müssen, um überhaupt vom Einkommen leben zu können. Der größte Mangel an Plätzen besteht in den westlichen Bundesländern. In den östlichen Bundesländern ist das so nicht. Im Osten sind allerdings die Personalschlüssel bei weitem nicht ausreichend. Das heißt, kindgerechte Personalausstattung gibt es in den wenigsten Kitas in Deutschland und insbesondere im Osten nicht.
Die Arbeit in Kitas, so die Bertelsmann Stiftung, müsse viel attraktiver gemacht werden durch besseren Verdienst, durch mehr Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem hat es Corona schwieriger gemacht. Kinder bräuchten mehr Aufmerksamkeit und durch hohe Krankenstände wird die Arbeit auf weniger Schultern verteilt. Kita-Leiterin Daniela Kretschmer.
Wir haben 19 Kinder in der Gruppe, die sind von 1 bis 6 Jahre. Also der Geräuschpegel, man hat die Aufsichtspflicht, wir haben ja auch den Bildungsauftrag.
Den Kitas in Deutschland, so glaubt die Bertelsmann Stiftung, drohe ein Kollaps. Mehr Eltern wollen mehr Plätze für ihre Kinder, um die sich wiederum immer weniger Fachkräfte kümmern wollen. Angesichts der aktuell vielen anderen Krisen würde das Problem nach hinten gestellt.
Soweit der Bericht von Thomas Wöstmann. Professor Bernhard Kalicki ist Leiter der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung beim Deutschen Jugendinstitut in München. Herr Professor Kalicki, fast 400.000 Kita-Plätze fehlen. Das hört sich erstmal nach einem absoluten Armutszeugnis an.
Es ist ein Armutszeugnis, es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben lange Zeit das deutsche Betreuungssystem gekannt, bei dem die Kinder vor dem Kindergartenalter gar nicht mitgedacht waren in Westdeutschland. Das heißt, jetzt die große Nachfrage ist erstmal eine Erfolgsgeschichte. Wir sehen, frühe Bildung, Kindertagesbetreuung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Gleichzeitig ist es ein Armutszeugnis, beziehungsweise wir sind wirklich noch nicht am Ziel, bedarfsgerechte Angebote vorzuhalten.
Warum schafft man es hierzulande eigentlich nicht, ein umfassendes, ausreichendes Kita-Angebot zu schaffen? Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
Wir haben deutlich angestiegene Bedarfe, elterliche Bedarfe. Es ist tatsächlich so, dass wir auch einen Einstellungswandel haben in Westdeutschland. Paare, die sich früher nicht vorstellen konnten, ein einjähriges Kind schon in eine Betreuung zu geben, die denken jetzt daran, weil sich die gesellschaftlichen Normen, die Einstellungen gewandelt haben. Vor dem Hintergrund der Gleichstellung, Frauen und Männer sind gleich gut qualifiziert. Und warum fehlen die Plätze? Es sind wirklich riesige Investitionen nötig. Es ist nicht so, dass wir mal eben das bestehende Betreuungssystem etwas erweitern. Das ist eine grundlegende Reform notwendig mit deutlich mehr Investitionen.
Es würden rund 300.000 Erzieherinnen und Erzieher gebraucht. Das würde knapp 14 Milliarden Euro mehr kosten. Brauchen wir eine Art Doppelwumms-Kita zum Wohle der nachfolgenden Generation? Man kann denn ja nicht nur exorbitant hohe Staatsschulden hinterlassen.
Es fallen Renditen an. Wenn über die Beteiligung von Kindern die frühe Aufnahme in diese frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, sprich in Kitas und Kindertagespflege, Erwerbsbeteiligung auch von Müttern stärker ermöglicht wird, dann spielt das Geld ein. In der Steuer, bei den Rentenversicherungen und es rechnet sich für die Wirtschaft. Es gab in der Vorbereitung des GKTG, des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes, eine Expertinnengruppe, die einen Bericht vorgelegt hat, der diese Verbesserungen, den Ausbau und die Qualitätssicherung angedacht hat. Da waren 2017 noch in dem Konzept drin, die Renditen, die Gewinne zu nutzen und sie zu investieren. Leider ist dieser Gedanke völlig fallen gelassen worden.
Also letztlich muss man wirklich längerfristig denken und dann entsprechend auch Geld in die Hand nehmen, investieren.
Ja, mit Blick auf die Strategien der Gewinnung von zusätzlichen Fachkräften, von Erzieherinnen, gab es schon eine ganze Reihe von Bemühungen. Die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten an den zuständigen Schulen, Fachschulen, auch attraktivere Ausbildungsprogramme zu haben, der Wegfall von Schulgeld, von Ausbildungsgebühren, die die Schülerinnen und Schüler zahlen. Oder die praxisintegrierte Ausbildung, das heißt eine Vergütung schon in der Ausbildung, wie wir es ja in anderen Berufen kennen. Das sind alles Anstrengungen gewesen, um mehr Personen in das Praxisfeld zu bekommen. Eine zweite wichtige, vielleicht sogar wichtigere Strategie ist es, das qualifizierte Personal zu halten. Und das geht nur, wenn wir attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen.
Oder vielleicht auch besser bezahlen.
Die Bezahlung ist eine Facette, vielleicht nicht die wichtigste. Die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher kennzeichnet sich durch eine sehr hohe Motivation, eine hohe Identifikation mit der Arbeit. Also wichtig ist es gute Arbeitsbedingungen. Das heißt zum einen eben nicht diese hohe Arbeitsbelastung aufgrund des Personalmangels zu haben. Es heißt eine gute Vergütung. Es heißt aber auch Entwicklungsmöglichkeiten zu haben im Beruf. Also eine Perspektive zu haben, dass man sich spezialisiert, dass man mehr an Kompetenzen und dann auch eine bessere Vergütung erzielt. Der Erzieherberuf war lange Zeit und ist eigentlich noch ein Sackgassenberuf.
Fast 400.000 Kita-Plätze fehlen im kommenden Jahr. Das hat eine Bertelsmann-Studie ergeben. Und dazu Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut. Erzieherinnen und Erzieher werden also händeringend gesucht. Im Studio ist der SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Wenn wir uns jetzt von einer Branche lösen, gibt es denn eine Zahl, die deutlich macht, wie groß der Fachkräftemangel insgesamt in Deutschland ist, Herr Wegmer?
Oh ja, es gibt sogar ganz viele Zahlen. Ich fange mal an. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht immer quartalsweise die Zahl der offenen Stellen, also alle Jobs, die nicht besetzt werden konnten. Und im zweiten Quartal von April bis Juni waren das in Deutschland knapp 2 Millionen, ein absoluter Rekordwert auf diesem Zeitstrahl. Und im vergangenen September, wenn wir uns jetzt einen Monat anschauen, dann waren da allein knapp 900.000 offene Stellen. Das ist ein Plus von 70.000. im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und eine ebenfalls beeindruckende Zahl habe ich noch. Bis 2030 verschwinden in Deutschland rund 5 Millionen Menschen vom Arbeitsmarkt. Das sind die Babyboomer, also die besonders geburtenstarken Jahrgänge, über die wir oft reden. Die haben dann einfach das Renteneintrittsalter erreicht. Demografie ist also nach wie vor ein Grund für diesen eklatanten Mangel, aber auch die Folgen von Corona nach wie vor. Da wurden in der Gastronomie zum Beispiel oder an Flughäfen einfach viele Stellen gestrichen oder nicht nachbesetzt. Und jetzt ist es umso schwerer, geeignetes Personal zu finden.
Bei Fachkräften denken wir ja oft erstmal an Hochschulen, also sowas wie Maschinenbauer oder Ingenieure. Wie ist denn da die Verteilung bei den offenen Stellen, was die Qualifikation angeht?
Da hat sich in den vergangenen 10 Jahren eigentlich kaum was geändert. Trotzdem finde ich das auch immer noch überraschend. Weniger als 20% der offenen Stellen benötigen einen Hochschulabschluss, aber rund 60% liegen im Ausbildungsbereich.
Gehen wir nochmal in die Branchen. Wo werden die meisten Fachkräfte gesucht, Herr Wegmer?
Ja, nochmal zurück zum Eingang. Der Bereich Erziehung und Soziales, der lag da im vergangenen September nur in Anführungszeichen auf Platz 9. Ganz vorne steht Verkehr und Logistik, aber damit sind gar nicht die klassischen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gemeint. Die werden nochmal extra ausgewiesen, sondern bei den mehr als 70.000 offenen Jobs geht es zum Beispiel um Lagerlogistiker oder Programmierer für Transportroboter oder Disponenten. Auf Platz 2 die Verkaufsberufe, ganz klassisch im Einzelhandel natürlich. Und auch die Gastronomie sucht händeringend Personal. Da sind, das habe ich eben angesprochen, besonders viele Beschäftigte während der Pandemie auch abgewandert. Nach einer Statistik vom Institut der Deutschen Wirtschaft konnten bis zum Sommer in vielen Bundesländern in der Gastronomie die Betriebe etwa die Hälfte der offenen Stellen nicht besetzen. Baden-Württemberg mit 45%, Rheinland-Pfalz mit 49%. Und das sieht man wirklich auch, wenn man unterwegs ist. Ich zum Beispiel im Sommer im Allgäu und da hängen an allen Restaurants, an allen Kneipen Schilder Personal gesucht. Schauen wir noch kurz auf den DAX, minus 0,7%, 12.650 Punkte.